ARD Sounds.
Jetzt gibt's wieder eine Portion gesunde Ernährung auf die Ohren. Heute mit dem Fokus Haut. Ich bin Julia Dehmann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Hi. In diesem Podcast spreche ich mit den NDR Ernährungsdocs, wie sie den Menschen in den Fernsehfolgen helfen konnten. Und wir gehen bei den entscheidenden Sachen nochmal richtig in die Tiefe. Was hat den PatientInnen jeweils genau geholfen und warum? Heute ist Ernährungsdoc Dr. Silja Schäfer bei mir, Fachärztin für Allgemein- und Innere Medizin, und es geht um die Erkrankung Psoriasis, also um Schuppenflechte. Dabei erfahrt ihr, warum es gerade bei Schuppenflechte so wichtig ist, Übergewicht und Adipositas zu vermeiden, warum fettiger Fisch das Hautbild deutlich verbessern kann und warum es bei Psoriasis gut ist, auch das Darmmikrobiom zu stärken.
Die Ernährungsdocs.
Dieser Juckreiz ist so, dass man sich wirklich anstrengen muss, um sich da nicht total blutig zu kratzen.
Das hat Maren Gößler gesagt, als sie 2016 bei den Ernährungsdocs war. Sie war damals 66 und hat schon 16 Jahre lang unter Psoriasis gelitten. Das ist eine Hauterkrankung, an der in Deutschland ca. 2 Millionen Menschen leiden. Also das sind schon echt viele. Silja, schön, dass du heute bei mir im Studio bist.
Ja, vielen Dank. Es wird sehr spannend. Also genau zuhören.
Genau, vielleicht gehen wir nochmal auf die Schuppenflechte ein. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
Ja, also primär ist es eine chronisch entzündliche Erkrankung der Haut und zählt auch zu den Autoimmunkrankheiten, hat meist einen schubweisen Verlauf und auch hier, wie so bei vielen Krankheiten, eine bestimmte genetische Veranlagung kann da sein, aber eben auch die Epigenetik, das heißt äußere Faktoren spielen häufig mit rein. Es gibt hier Triggerfaktoren, das können bestimmte Infekte sein oder Medikamente, die die Symptome hervorrufen können. Und auf der Haut finden wir klassischerweise so scharf begrenzte rote Flecken, also wir sagen Plaque, die sind so ein bisschen dicker, erhabener, und die geben dann dem Ganzen auch den Namen, denn es ist so ein bisschen schuppig, das ist so eine silbrige Schuppung. Vor allem sehen wir das eben an Ellenbogen, an Knien und bei einer Reihe von Patientinnen und Patienten wie bei Maren Gößler gibt es dann eben auch den Juckreiz, und besonders häufig ist es eben an der Kopfhaut. Ich hatte gerade gesagt, Ellenbogen, Knie, Rücken, unangenehm natürlich dann auch, wenn es im Gesicht ist, Hand, Fuß betrifft, an Nägeln. Es gibt auch eine Nagelbeteiligung. Und ganz extrem finde ich es immer, wenn der Genitalbereich betroffen ist. Das ist dann häufig schon eine schwere Form. Ja, und insgesamt bleibt das Ganze nicht unbedingt auf die Haut begrenzt, sondern kann dann auch systemisch werden, im Körper voranschreiten.
Das klingt wirklich super unangenehm und ich kann mir vorstellen, dass das auch ja stigmatisierend ist, ne? Wenn man das gerade irgendwie im Gesicht hat oder sowas.
Ja, absolut. Also stell dir das mal vor, es ist Sommer, ja, und alle laufen hier mit kurzen Sachen rum und dann habe ich da so einen Schuppen und sieht auch nicht nett aus oder auch sexuell. Also wie gesagt, das ist auch im Genitalbereich absolut nicht so einfaches Thema, aber ganz wichtige Message, es ist nicht ansteckend. Und deshalb sprechen wir auch lieber von der Psoriasis und nicht von der Schuppenflechte. Schuppenflechte hat schon irgendwie so einen negativen Touch. Denkt man vielleicht eher so an Pilzinfektion oder Flechtenkrankheit. Aber wie gesagt, nochmal, es ist nicht ansteckend oder eklig. Das ist es nicht.
Nee, und für die Betroffenen einfach wirklich anstrengend. Wie stark jemand von Psoriasis betroffen ist und wie aktiv die Erkrankung ist, das ist ja super, super unterschiedlich. Also manche Menschen haben eben nur wirklich eine leichte Form und da ist halt nur wenig der Körperoberfläche betroffen. Bei Maren Gößler war es eher so eine mittelgradige Form, ne?
Genau, bei Maren Gößler haben wir den PASI bestimmt. Also PASI ist so ein wichtiges Werkzeug, um die Erkrankung und dann eben den Verlauf zu beurteilen. Und da fließen eben dann einmal so die Rötung, die Dicke dieser Plaques, dieser Flecken und die Schuppung, wie schwer die Symptome sind, die Ausbreitung auf der Haut. Das ist also eine Zahl, ein Index, nennt sich Psoriasis Area and Severity Index. Und bei ihr lag dieser Index tatsächlich bei 28,5. Also es ist nicht mehr eine leichte Form. Und sie hatte wirklich große Stellen. Also zum Teil 20, 25 Zentimeter im Durchmesser. Und auch hier an Unterschenkeln, Ellenbogen, Unterarmen stark entzündet, auch schon zum Teil blutig gekratzt. Und das sind eben die Stellen, die man dann auch immer als erstes sieht.
Und ihr habt euch das nochmal im wahrsten Sinne des Wortes hautnah angeguckt, nämlich mit so einer Vergrößerungskamera. Und da habt ihr dann eben wirklich diese großen entzündeten Flächen gesehen, die du gerade beschrieben hast. Die Haut war total rot, genau, teils blutige Stellen. Und ich kann mir da gerade richtig vorstellen, wie schlimm das auch einfach für Maren Gößler gewesen sein muss. Ne? Insbesondere, wenn das dann eben noch juckt. Und ja, wie habt ihr denn da mit der Ernährung helfen können? Diesen Zusammenhang stellt man ja, glaube ich, erstmal nicht her, ne?
Ja, tatsächlich durften wir auch gleich an mehreren Stellen ansetzen. Es gab einige Stellschrauben und der Fokus lag aber erstmal auf ihrem Gewicht. Also, denn Maren kam damals zu uns mit zu viel Gewicht. Sie hatte immer mehr zugenommen in den Jahren davor und wog dann zu dem Zeitpunkt 136 Kilo. Das war damals ein BMI eben über 30. Also sie hatte neben der Psoriasis als chronische Erkrankung auch noch eben zusätzlich als chronische Erkrankung die Adipositas. Und das sehen wir leider häufig bei unseren Psoriasis-Patientinnen und Patienten, dass es ganz typisch ist, mit der Adipositas, wir sprechen dann von einer Komorbidität und da mussten wir auf jeden Fall als allererstes unbedingt ran.
Komorbidität heißt ja, dass zwei Erkrankungen oder Syndrome gleichzeitig auftreten und irgendwie auch was miteinander zu tun haben. Und du sagst, bei Adipositas und Psoriasis ist eben genau das auch der Fall. Warum ist denn das so?
Ja, das weiß man tatsächlich noch nicht so ganz genau. Man weiß eben nicht, was Henne, was Ei ist, also was zuerst da war, ob die Adipositas oder die Psoriasis. Das lässt sich häufig nicht so richtig klären. Aber man weiß eben, dass die sich gegenseitig bedingen. Also sprich, Adipositas kann sowohl Folge der Psoriasis-Erkrankung als auch begünstigender Faktor sein. Also man weiß, dass mit steigendem BMI, Body Mass Index, also Größe und Gewicht, dann steigt auch das Risiko, eine Psoriasis zu bekommen. Wenn beides dann zusammenkommt, dann trägt eben leider die Adipositas maßgeblich mit zur Verschlechterung, also zum Voranschreiten der Psoriasis-Erkrankung dann bei und dann auch zum Auftreten von Komplikationen.
Ja, über die Komplikationen sprechen wir dann gleich noch, aber Adipositas ist ja auch schon eine Komplikation. Auch ob, ne, wenn sie jetzt zuerst da war oder nicht, das ist erstmal egal. Aber Adipositas fördert ja auch Entzündungen. Darüber haben wir ja hier im Podcast schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Und was hat das, also gibt es da einen Zusammenhang? Hat das was mit der Entzündungsaktivität zu tun?
Ja, das wissen wir tatsächlich. Also, dass eben unsere Fettzellen, vor allen Dingen die Fettzellen im Bauchraum, also dieses viszerale Fett, von dem wir häufig sprechen, dass da die Fettzellen, die Adipozyten, entzündungsfördernde Botenstoffe produzieren. Wir nennen die proinflammatorische Zytokine und die werden dann von den Fettzellen produziert, in die Blutbahn abgegeben und dann eben überall hin transportiert und damit eben auch in die Haut. Und fachen dann die Aktivität der Psoriasis eben an. Und das Dramatische dabei ist, und eigentlich schon so ein kleiner Teufelskreis, Psoriasis selbst begünstigt eben auch schon Entzündungsreaktionen im Körper. Also vorwiegend, also zum Beispiel auch in den Blutgefäßen. Ja? Und das heißt, mit der Psoriasis und Adipositas habe ich dann gleich zwei Entzündungstreiber eben im Körper. Und damit steigt das Risiko auch noch dummerweise für weitere gefährliche Erkrankungen. Also dann sind wir sogar so im großen Ganzen mit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass Arteriosklerose häufiger auftritt, dass eine koronare Herzerkrankung häufiger auftritt, es dann vielleicht im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen kann. Also dahingehend sieht man doch ein erhöhtes Risiko, so bis auf das 2- bis 3-fache, auf der einen Seite bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber leider auch ein erhöhtes Krebsrisiko und dann als Komplikation der Psoriasis eben auch noch ein erhöhtes Risiko für die Psoriasis-Arthritis.
Also ich finde, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was damit wirklich einhergeht mit einer erstmal auf den ersten Blick vielleicht nur nervigen, in Anführungsstrichen, Hautkrankheit.
Genau, ne? Also keine harmlose Hautkrankheit. Nee. Es ist eben systemisch, wirkt auf den ganzen Körper.
Und du hast jetzt gerade diese Psoriasis-Arthritis angesprochen. Das heißt eben, die Gelenke sind entzündet. Und das ist dann eben das Fortschreiten bzw. die häufigste Komplikation dieser Psoriasis. Das ist schmerzhaft und schreitet eben dann auch weiter voran. Und darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen, nämlich in Folge 68. Hört da gerne nochmal rein, wen das genauer interessiert. Aber auch bei Maren Gößler waren damals schon erste Anzeichen dieser Psoriasis-Arthritis. Die konnte zwar noch alles bewegen, aber es fiel ihr schon manchmal schwer, die Hände zum Beispiel richtig zu schließen. Und Ihr war wirklich gar nicht so klar, wie gefährlich die Kombination aus Adipositas und Schuppenflechte oder Psoriasis eigentlich ist und was das eben auch für ihre Zukunft bedeutet, ja, dass das im Zweifelsfall ihre Lebenszeit verkürzt.
Was war für mich eigentlich diese ganze Erklärung um diese Geschichte Schuppenflechte schon wirklich beeindruckend und hat mir schon auch Angst gemacht.
Da hat man die Angst richtig rausgehört. Also da ist ihr gerade richtig die Stimme weggebrochen. Und ja, um ihr mit einer anderen Ernährung zu helfen, habt ihr mit ihr dann erstmal geguckt, wie sieht's denn aktuell aus? Ne? Sie hat dann klassisch eben das Ernährungstagebuch geführt. Was kam dabei raus?
Also Angst wollen wir primär ja nicht machen, aber leider ist die Angst, die Maren eben beschreibt, nicht ganz unberechtigt. Aber die wichtige Botschaft ist natürlich, man kann selbst was dagegen tun. Und wir haben ihr bei ihr eben auch gesehen, dass sie zum einen zu oft, zu viel und das Falsche isst. Also so der Klassiker, paniertes Schnitzel mit Remoulade und Kartoffelsalat. Also das war jetzt für sie nicht so ganz das Richtige. Für ihre Erkrankung eben alles andere als geeignet. Und wie gesagt, wir hatten drei Angriffspunkte, drei wichtige. Und die erste Änderung bestand darin, dass sie nur noch auf drei Mahlzeiten am Tag setzen sollte. Im Idealfall abends eher eiweißbetont. Haben wir auch erstmal mit einem eiweißbetonten Shake als Mahlzeitenersatz haben wir gestartet. Und eben ganz, ganz wichtig, keine Zwischenmahlzeiten. Dass Stoffwechselvorgänge erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommen können. Stattdessen lange Essenspausen zwischen den Mahlzeiten. Auch vielleicht abends zu morgens so 12 bis 13 Stunden eine Pause, dass man vielleicht ein bisschen später frühstückt. Und das zweite waren eben kleinere Mahlzeiten. Ja, und das Ganze dann nochmal in Kombination mit mehr Bewegung, dazu mindestens jetzt für Maren 5000 Schritte pro Tag, das war so ihr Ziel, damit sie wieder in Bewegung kommt. Sie hat auch einen Schrittzähler dafür bekommen, weil das war auch noch so ein ganz wichtiger Haken.
Ja, bei ihr war das Problem, sie war Krankenschwester, aber war dann eben, als sie zu euch kam, schon in Rente, also kurz zuvor ist sie in Rente gegangen. Und da hat sie sich dann kaum noch bewegt, ne, weil so ein bisschen der Tagesablauf natürlich ein anderer war. Und ihr innerer Schweinehund, der lag ihr dabei auch oft im Weg, das hat sie selbst gesagt. Aber sie hatte eben auch wirklich den Willen, das anzupacken.
Es ist der Zeitpunkt, das jetzt zu ändern und was für mich zu tun, damit ich wirklich mit meinen Enkeln spielen kann und noch eine flotte Großmutter werde.
Also auf jeden Fall schon mal kleinere Mengen, also kleinere Mahlzeiten, Bewegung und das hat ihr schon richtig viel gebracht.
Ja, und das Ganze auch noch eben durch die richtige intrinsische Motivation, wie ich es immer nenne. Sie wollte eine flotte Großmutter sein, ja, also großartig und das hat sie dann tatsächlich dazu bewogen, dass sie dran bleibt. Und dann selbst ihr, also sie hat sich ja selber ein beeindruckendes Ergebnis geschenkt. Sie hat in 4 Monaten 17 Kilo abgenommen.
Wow.
Ja, gerade dann, wenn man sagt, so mit 66 wird der Stoffwechsel langsamer oder ab 60 wird der Stoffwechsel langsamer. Also das ist hier nochmal viel höher zu bewerten. Ja, also es ist schon überwältigend. Mit den 5000 Schritten, das hat leider nicht ganz so geklappt, aber zumindest hat sie angefangen, sich wieder mehr zu bewegen und insgesamt hat sich dadurch eben die Psoriasis schon deutlich verbessert. Und das deckt sich auch mit dem, was wir wissenschaftlich lernen durften, dass eben schon so verhältnismäßig kurze Zeitspannen großen Effekt bringen können. Also wer das nachgucken will, 2014 gab es da eine Studie im British Journal of Dermatology, was das Ganze bestätigt. Und zusätzlich war es auch so, dass damals Maren Gößler noch keine Medikamente gegen ihre Psoriasis genommen hat und musste es dann eben auch erstmal weiter nicht tun. Wobei mir aber ganz wichtig ist zu sagen, dass es schon eine adäquate medikamentöse Therapie kann aber immens wichtig sein bei einer schweren Form der Psoriasis. Also unbedingt von Experten einschätzen lassen, denn hier gilt die Devise hit hard and early. Das ist wichtig, um eben Krankheitsprogress und Komplikationen zu verhindern. Und die Ernährungsumstellung kann jetzt so eine Therapie bei einer schweren Form nicht vollständig ersetzen, aber ist wie immer ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das war das eine, was mir ganz wichtig ist. Und das zweite, man sieht eben auch, dass Patienten mit Psoriasis abnehmen, wenn sie abnehmen, dass sie auch viel besser auf solche Therapien, wenn man denn dann eine Therapie machen muss, viel besser ansprechen. Ja, da gibt es tatsächlich viele Studienbelege zu, gerade bei so systemischer Therapie, also die den ganzen Körper betrifft. Und die Ernährung steht tatsächlich auch in der schulmedizinischen Leitlinie zur Therapie der Psoriasis. Das freut uns ja immer ganz besonders. Also Ernährungsumstellung und Gewichtsverlust können extrem positiv auf die Erkrankung wirken.
Ja, und damit gucken wir uns jetzt mal an, was denn genau bei ihr dann auf den Teller sollte. Also, ne, wir haben schon gesagt, es sollte auf jeden Fall weniger Mahlzeiten, insgesamt ein bisschen weniger Essenspausen auf jeden Fall. Was habt ihr denn empfohlen, was dann auf den Teller soll zu den Mahlzeiten?
Ja, um mit der Ernährung was gegen Psoriasis zu tun, ist es eben ganz entscheidend, die Entzündungsreaktionen einzudämmen. Also antientzündlich ist hier das Stichwort, aber andersrum gesprochen, vielleicht erstmal einfacher, erstmal alles vermeiden, was Entzündungen fördert. Sprich, da sind wir bei Fleisch, Wurstwaren, maximal 1 bis 2 Portionen Fleisch wären gut pro Woche. Besonders Schweinefleisch merken viele, dass das eben so Psoriasis-Schübe fördert, weil eben Schweinefleisch entzündungsfördernde Arachidonsäure enthält. Also das treibt Entzündung voran. Also wenn Fleisch, dann lieber helles Fleisch, lieber Geflügel, generell tierische Produkte, Eier, fettreiche Milchprodukte wie Sahne, wie Vollmilch, Käse, was sie ja erzählt hatte, was sie viel gegessen hat. Also insgesamt tierische Produkte gern großzügig in dem Fall vom Essensplan reduzieren oder auch mal streichen. Und dann, was Entzündungen natürlich häufig fördert, sind Weizenprodukte, Weißmehlprodukte, also kein Weißbrot, kein Toastbrot, kein Croissant, keine Milchbrötchen, kein Laugengebäck, kein Knäckebrot, kein Zwieback. Also wer Entzündungen hat, sollte Zucker tatsächlich meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Ja, also ich komme ja aus dem katholischen Bayern. Deshalb musste das eben auch bei Maren vom Speiseplan runter und zwar in jeglicher Form. Also wir hatten einmal Backwaren, die wir gestrichen hatten. Dann kennen wir das aus gezuckerten Fruchtjoghurten, Milchdrinks, Eis, Fertigmüsli, Trockenobst, Süßgetränke wie Limonaden. Und was aber auch bei ihr wichtig war, Vorsicht ist immer geboten, auch bei vermeintlich herzhaften Sachen. Also gerade Rotkohl im Glas, Krautsalat kann sehr viel Zucker enthalten, wenn man es nicht selber macht. Gewürzgurken, fertiger Heringssalat, Ketchup, ganz große Zuckerfalle, Barbecue-Soße, Balsamico-Essig. Also all das enthält viel zu viel Zucker. Und dann, wenn man es sich einfach machen will, sind wir auch hier wieder bei frisch und natürlich. Weg mit den Fertigprodukten. Ja? Weg mit der Pizza, lieber Pizza selber machen. Ne? Fastfood-Gerichte, Brot, Wurst, also selbst ist die Frau oder der Mann, bitte. Und Süßigkeiten sind nicht ganz verboten, aber eben eine Portion pro Tag. Und idealerweise in der Situation jetzt von Maren, wo wir gesagt haben, auch die Adipositas muss vom Tisch, sollte sie noch seltener Süßigkeiten essen.
Ja, denn Zucker führt natürlich auch zu einer hohen Insulinausschüttung und das kann die Entzündung natürlich noch weiter befeuern und das Risiko für Insulinresistenz erhöhen, ne?
Ja, und füttert natürlich, wenn man so sagen will, das ungesunde Bauchfett besonders. Und wenn ich noch was Fachliches und sehr Spannendes ergänzen darf, dauerhaft zu viel Zucker beeinflusst bestimmte Zellen des Immunsystems. Ja? Nämlich Zellen, die erzeugen Stoffwechselprodukte, die entzündungsfördernde Gene aktivieren. Das ist ein komplizierter Prozess, aber vereinfacht kann man eben sagen, dauerhaft zu viel Zucker programmiert unser Immunsystem auf Entzündung und auf Psoriasis. Und wir sagen eben dadurch, dass die Psoriasis eben eine immunsystemvermittelte Erkrankung ist, weg mit dem Zucker.
Und was ihr aber eben erlaubt habt, sind zuckerarme Obstsorten, ne? Also alle Beerenfrüchte zum Beispiel und aber auch sowas wie Sauerkirschen, Papaya, Kiwi, Pflaumen, Pfirsich und wer es verträgt, eben auch Physalis. Und ja, das war einfach so, ne? Wenn sie mal was Kleines naschen wollte. Was habt ihr denn Maren empfohlen, wovon sie dann wirklich auch ja, besonders viel essen sollte sozusagen? Also was eben positiv antientzündlich ist.
Also hier sind auf jeden Fall die Omega-3-Fettsäuren ganz vorne zu nennen, als mehrfach ungesättigte und somit gesunde Fettsäuren für die antientzündliche Ernährungsweise. Deshalb wurde ganz klar ihr die Empfehlung ausgesprochen von Fisch. Ja, und zwar fetter Seefisch, Lachs, Hering, Makrele, Sardellen. Denn die enthalten eben besonders viel entzündungshemmendes Omega-3 auf mariner Ebene. Andere Fische darf ich natürlich auch essen, Forelle, Kabeljau, Karpfen, Sardinen. Und ein bis zweimal pro Woche sollte sie Fisch essen. Damals haben wir ihr sogar dreimal pro Woche empfohlen. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt heute nicht mehr tun. Zum einen wegen der Überfischung und zum anderen wegen des Mikroplastiks im Meer. Dann doch lieber vielleicht auf zusätzliches Öl oder Fischölkapseln zurückgreifen, Algenölkapseln und nicht mehr dreimal die Woche Fisch. Außerdem sollte sie Nüsse, Samen mehr essen, gerade ganz vorneweg da Walnüsse, Leinsamen. Da haben wir die Omega-3-Fettsäuren eben auf pflanzlicher Basis durch die Alpha-Linolensäure. Und daraus können wir dann noch als drittes die gesunden Öle nutzen, also Leinöl, Walnussöl und ergänzen vielleicht noch Rapsöl, Weizenkeimöl, Hanföl und das hier so 1 bis 2 Esslöffel am Tag. Bis auf das Rapsöl sollte man alles andere vielleicht nicht erhitzen, sondern dann eben zum Frühstück auf den Quark oder in den Quark rühren. Das wäre toll. Und das zweite große Wichtige neben den Omega-3-Fettsäuren, da werde ich eben auch nicht müde, das anzupreisen, wie immer viel frisches Gemüse. Ja? Am besten dann nur gedünstet oder roh. Und weil wir einfach wissen, Gemüse enthält nicht nur Vitamine, sondern viele, viele gute, wichtige sekundäre Pflanzenstoffe. Da sprechen wir von Antioxidantien, also Dinge, die unsere Zellen schützen. Da kennen wir zum Beispiel die Carotinoiden. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe vor allen Dingen aus Gelb, Orange, rotem Gemüse kann man sich merken, also Möhren, Paprika, aber auch Tomaten können rotes Carotinoid sozusagen enthalten. Wir haben die tollen Polyphenole aus den Kohlsorten, aus Brokkoli, aus Spinat, alle Kohlsorten, die wir jetzt im Winter haben. Vitamin C, tolles Antioxidant. Vitamin C ist eigentlich so der Spitzenreiter der Antioxidantien, vor allen Dingen in Paprika. Eine Paprika am Tag bringt mich schon sehr viel weiter. Also jeden Tag eine Paprika. Und im Idealfall von so buntem Gemüse 3 Hände voll. Auch das. Der gute Zuhörer weiß das und setzt es vielleicht auch schon um. Also unbedingt Gemüse, Gemüse und nochmal Gemüse.
Und zusammen natürlich mit den gesunden Ölen war das jetzt hier wieder richtig toll. Einmal durch die antientzündliche Palette und klassisch die mediterrane Ernährung. Nicht zu verwechseln mit Pizza und Pasta.
Absolut. Also nicht Pizza, Pasta, sondern die mediterrane Ernährung mit viel Gemüse. Natürlich ist bei der klassischen mediterranen Ernährung auch Fleisch dabei, auch rotes Fleisch dabei. Das heißt, dann würden wir jetzt hier bei Maren Gößler eher sagen, mediterrane Küche ohne Fleisch.
Und sie hat ja ihren Konsum auch wirklich, wirklich eingeschränkt, ne? Also sie hat das Fleisch wirklich 4 Monate komplett gemieden.
Bis jetzt nur Fisch gegessen. Ich bin schon fast ein Fisch.
Und ihr Humor war natürlich auch immer dabei. Auf Zucker und Brot hat sie auch ganz diszipliniert verzichtet. Was ihr aber wirklich schwer gefallen ist, ist tatsächlich diese gesunde, gemüsefokussierte Ernährung umzusetzen. Also die Mahlzeiten so zu kochen und eben dafür dann auch entsprechend einzukaufen. Und fettreiche Milchprodukte, Sahne, sowas, das fiel ihr auch schwer.
Das, was ich vorher gekocht habe, war ja doch ein bisschen auch so wie ich es von zu Hause gewohnt bin. Und das ist eben mit Soße und mit bisschen Sahne und hier und da und so. Die Sachen, die nicht immer so gut sind.
Aber wie gewohnt ist eben genau das richtige Stichwort. Und häufig ist das der Stolperstein. Ja? Denn Gewohnheiten zu ändern und neue zu etablieren, ist erst einmal richtig, richtig Arbeit, bevor es dann leicht wird. Ja? Und Maren ist eben dran geblieben. Und sie hat tatsächlich auch gemerkt, dass ihr dieses Andersessen, vor allem dieses Gemüselastiger, es hört sich auch schon negativ an, mehr Gemüse zu essen, dass ihr das sehr gut bekommt, auch abseits der Psoriasis. Und sie hat nämlich damals auch gesagt, dass ihr Bauch sich auch schon viel leichter anfühlt. Also auch nochmal was Positives.
Und wie hat sich die Psoriasis dann entwickelt?
Ja, die ist zurückgegangen. Aber wie viel? Das verrate ich erst später, denn es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir auch gerne nochmal ein bisschen beleuchten dürfen.
Nämlich das Darmmikrobiom, das seid ihr bei ihr auch angegangen. Welche Rolle spielt denn das bei Psoriasis?
Eine extrem wichtige Rolle. Also jedes Jahr dürfen wir ja kontinuierlich mehr über unser Darmmikrobiom lernen, also sprich die Gesamtheit der Mikroorganismen. Zum einen die Gesamtheit der Mikroorganismen, die auf und in unserem Körper sind. Und der größte Anteil, der sitzt eben im Verdauungstrakt, insbesondere im Dickdarm. Da leben und besiedeln uns kleine Mikroorganismen und die spielen tatsächlich eine entscheidende Rolle für das Immunsystem. Und Untersuchungen zeigen eben schon, dass bei Psoriasis-Betroffenen da eine geringere Vielfalt dieser Mikroorganismen im Darm vorhanden ist. Also hier haben wir scheinbar eine ungünstige Dysbalance zwischen großen Bakteriengruppen, den Firmicutes und den Bacteroidetes. Und das heißt, dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass günstige kurzkettige Fettsäuren weniger produziert werden. Und da das Darmmikrobiom so wichtig ist, haben wir eben auch da angesetzt.
Wie habt ihr das gemacht?
Naja, wir haben den, ich nenne sie jetzt mal vereinfacht, besonders guten Bakterien zunächst das angeboten, was sie brauchen. Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind kein Ballast für unseren Körper, im Gegenteil. Also für die Bakterien, die wir fördern wollen, sind sie quasi Nahrungsgrundlage. Und deshalb haben wir Maren geraten, vorwiegend Vollkornprodukte zu essen. Im vollen Korn haben wir diese Ballaststoffe vor allem. Von denen profitiert das Mikrobiom eben sehr gut, weil es auf die Entzündungsprozesse positiv wirkt. Auch Rohkost kann man essen, wenn man es verträgt, also je nach Verträglichkeit, für die sekundären Pflanzenstoffe. Auch ganz wichtig fürs Mikrobiom. Ballaststoffe auch enthalten in Nüssen, in Pilzen, in Hülsenfrüchten. Und dann ist es tatsächlich aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, dass man ausreichend dazu trinkt. Denn einige Ballaststoffe, die quellen im Magen-Darm-Trakt und sonst gibt es vielleicht Verstopfungstendenz, Bauchkrummeln. Das wäre nicht so günstig. Und zum einen neben den Ballaststoffen, die nennen wir ja auch Präbiotika, dürfen wir auch die Probiotika nicht vergessen, die eben schon Mikroorganismen selber enthalten. Also wir, wenn ich so sagen darf, wir laden sozusagen weitere Freunde von außen zur Party im Darm ein. Und da haben wir die klassischen fermentierten Dinge wie Joghurt, Sauerkraut, Kefir, Buttermilch, Quark, Kimchi. Und die unterstützen uns dann und das Mikrobiom voll und ganz.
Also da war eben nicht nur ganz viel Verbot und Weglassen und so, sondern wirklich auch eine ganze Menge, was ihr Maren empfehlen konntet, was sie eben dann essen konnte. Und sie hat sich wirklich bemüht. Man könnte sagen, sie hat ihre Ernährung einmal auf links gedreht sozusagen. Und das in den 4 Monaten, obwohl ihr innerer Schweinehund so groß ist.
Ja, ich wundere mich über mich selber, dass ich doch ein bisschen Disziplin habe. Und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Also bin ja doch ein einigermaßen toller Hecht.
Ja. Also vorhin hat sie ja schon gesagt, sie fühlt sich wie ein Fisch. Jetzt hat sie es noch spezifiziert. Das ist sie ein Hecht. Also alle Achtung. Nee, also ne, Spaß beiseite. Sie hat es echt toll umgesetzt. Und es hat sich für sie dann wirklich auch bezahlt gemacht. Und als sie zu uns wieder kam, hatte sie weniger Schuppungen. Die Haut war deutlich weniger rot. So, sie musste sich weniger kratzen. Der Anteil der Körperoberfläche, der eben betroffen war, ist zurückgegangen. Und ja, durch diesen geringeren Juckreiz waren auch viel weniger blutige Stellen da.
Toll, ja. Und ihr habt dann ja auch diesen PASI-Score nochmal gemacht zum Vergleich. Wie war der denn nach den 4 Monaten?
Also vorher lag er ja bei 28,5 und dann bei 12,2. Also echt beeindruckend.
Ja, das kann sich sehen lassen. Und Maren selbst war davon eben auch ganz beeindruckt, ne, was das einfach auch für eine messbare Veränderung dann da ergeben hat.
Toll. Ich habe es natürlich auch gesehen, aber dass es jetzt wirklich ja so gut geworden ist, ist echt super und eigentlich ja mit wenigen Mitteln und mit den richtigen Mitteln.
Ja, da war sie auch wieder selber sehr gerührt irgendwie und wirklich stolz auf sich selbst. Kann man auch wirklich ja alles nachempfinden. Und mich hat natürlich interessiert, das ist ja jetzt schon 10 Jahre her, dass die bei euch war. Wie ist es denn jetzt mit der Erkrankung? Und deshalb habe ich sie angerufen.
Aktuell, mein alter Chef hätte gesagt, ich kann nicht genug klagen. Ich bin altersgerecht gut davor. Leider bin ich natürlich nicht dabei geblieben und bin natürlich in meine alten Verhaltensmuster zurückgefallen, zumal ich auch einen riesengroßen Schweinehund habe. Habe aber immer das Konzept der E-Docs also im Blick gehabt. Und dieses Jahr klappt es. Bevor ich in die Kiste springe, werde ich jung, schlank und noch dynamisch. Nach wie vor sehe ich die Sendung und höre alles und habe alle Bücher und versuche da jetzt reinzukommen. Es ist auch nicht schwer und es ist ja auch schmackhaft. Aber es ist verdammt schwer, alte Gewohnheiten abzulegen.
Wahre Worte. Wahre Worte von Maren. Ja, und da wäre es eben so wichtig und so toll, wenn Ernährungsexperten, seien es Diätassistentinnen oder Assistenten und Ökotrophologinnen und auch Ernährungsmediziner, da viel mehr dranbleiben könnten. Wenn das wirklich von den Krankenkassen auch unterstützt wird, wenn wir von außen vielleicht auch die Werbung für die ganzen leckeren, hochverarbeiteten Lebensmittel nicht mehr so hätten. Ich glaube, das sind so ein paar Stellschrauben, die insgesamt uns gut tun würden. Und wenn Maren da länger begleitet werden hätte können und immer wieder an die Kandare genommen worden wäre, dann wäre sie jetzt noch besser davor. Aber sie sagt selber, sie weiß, wie es geht. Sie hat es gespürt, wie es geht. Es funktioniert und sie kann die Karte immer wieder ziehen.
Auf jeden Fall. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie uns so ehrlich davon berichtet hat. Ne, das muss man ja auch mal sagen. Einige Dinge hat sie natürlich auch noch beibehalten. Und ja, als ich mit ihr gesprochen habe, also was ich vor allem toll fand, ist, dass sie sich ihren Humor und ihre, ne, auch so ein bisschen Selbstironie, dass sie sich das gut behalten hat. Und ne, dass so eine Ernährungsumstellung, du hast es auch schon mal gesagt, dass es wirklich nicht einfach ist, da dann dabei zu bleiben. Dazu haben wir ja auch schon mal eine eigene Folge gemacht, wie es eben klappen kann, da so eine Ernährungsumstellung durchzuhalten und danach auch weiter fortzuführen. Darüber haben wir nämlich in Folge 23 mal drüber gesprochen. Wer da nochmal reinhören möchte, den Link zu der Folge packen wir euch in die Shownotes. Und was ich da auch noch reinpacke, sind Links zu Rezepten, die bei Psoriasis besonders hilfreich sind. Zum Beispiel auch so einen selbstgemachten, fruchtigen Frühstücksquark. Den hat Maren übrigens auch gegessen und den isst sie heute eben auch noch oft. Also etwas, was sie auf jeden Fall beibehalten hat. Und dazu hast du mir ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Etwas, was in dem Frühstücksquark nämlich drin ist.
Guck mal, ich habe hier so ein kleines Fläschchen. Das mache ich hier mal auf. Darfst du gerne mal dran riechen?
Mhm. Ja, riecht nussig.
Gesund, getreidig.
Weizenkeimöl.
Ja, Weizenkeimöl, okay. Genau. Das wird nämlich aus Weizenkeimlingen gewonnen. Und das hat sie auch weiter beibehalten, das hat sie genutzt und das ist schon mal was Tolles.
Ja, auf jeden Fall. Aber also sonst empfiehlt ihr ja schon mal Leinöl, ne? Weizenkeimöl. Was ist jetzt da der Unterschied oder beziehungsweise warum ist das besonders hilfreich bei Psoriasis?
Genau, also Leinöl ist auch nicht verkehrt, um Gottes Willen. Also darf man auch gerne nutzen. Und das Weizenkeimöl setzt jetzt noch eins drauf. Also wir haben hier zum einen eine gesunde Fettsäurezusammensetzung, wie bei den anderen Ölen auch. Wir haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Auch hier ist eben diese Omega-3-Fettsäure auf pflanzlicher Basis drin, die Alpha-Linolensäure. Aber wir haben eben auch viele andere Dinge drin. Wir haben Magnesium, Calcium, Zink, viele Vitamine, gerade die fettlöslichen, ja, Vitamin D, Vitamin K. Und was aber das Weizenkeimöl eben besonders hervorheben lässt, ist, dass es einen sehr hohen Gehalt an Vitamin E hat. Ja, E wie Emil. Und das Vitamin E ist ein Antioxidans, was eben unsere Haut schützt. Es senkt die freien Radikale oder wirkt gegen die freien Radikale. Und alles, was mit Erkrankungen oder Befindlichkeitsstörungen mit Haut oder Schleimhäuten zu tun hat, dem kann man nur Vitamin E empfehlen. Und dann das Weizenkeimöl. Stärkt die Hautbarriere, fördert die Hautregeneration. Also was ganz Tolles.
Genau, und Maren Gößler hatte das ja jetzt immer in ihrem Frühstücksquark drin, sprich in einer kalten Speise. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähnlich ja, wie bei anderen Ölen eben auch bei der Verwendung einiges beachten muss. Ne? Also erhitzen zum Beispiel vielleicht besser nicht.
Genau, es ist eine Mimose. Es sollte nicht erhitzt werden, absolut, hast du recht. Damit eben die wertvollen Inhaltsstoffe eben nicht zerstört werden. Genauso sieht man schon jetzt hier bei uns, es ist ein dunkles Fläschchen. Also man sollte es vor Licht schützen. Ist lichtempfindlich. Sollte kühl gelagert werden, am besten eben im Kühlschrank. Und dann für die kalten Speisen genutzt. Also Frühstücksquark wäre das eine. Man kann es natürlich auch in Smoothies, in Dips einrühren. Man könnte es auch in Salate packen, wenn man das mag. Also kann man gerne ausprobieren. Und so ein Esslöffel wäre schon eine tolle Portion. 1 bis 2 Esslöffel am Tag.
Super, vielen, vielen Dank, Silja, für dieses spannende Gespräch. Also ich habe heute wirklich noch mal so ein bisschen mehr gelernt, wie Krankheiten einfach zusammenhängen können und es deshalb eben auch so wichtig ist, dass wir den ganzen Körper mit einbeziehen. Und dabei ist natürlich die Ernährung, wie immer, ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel. Ne?
Absolut. Und bitte, darf jeder einmal ausprobieren und Weizenkeimöl sowieso.
Vielen Dank. Autorin dieser Folge ist Nadine Becker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, gerne abonnieren, einfach auf die kleine Glocke klicken bei ARD Sounds, dann verpasst ihr keine Folge mehr, denn die bimmelt nämlich, wenn eine neue Folge draußen ist. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und von uns gibt's am 5. August dann wieder eine neue Folge. Dazwischen könnt ihr ja gerne mal in unsere alten Folgen reinhören und wenn euch das nicht reicht, dann habe ich noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. Für alle großen und kleinen Fragen der Psychologie, wie zum Beispiel, ja, soll ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen oder was passiert, wenn wir zu kritisch mit unserem Aussehen sind, da empfehle ich euch Die Lösung, den Psychologie-Podcast der ARD. Da gehen die Hosts Verena Fiebinger, genannt Fibi, und Sophia Seiler zusammen mit dem Psychotherapeuten Sina Hajiri und der Psychotherapeutin Nike Hilber den Fragen des Lebens auf den Grund und bringen Ordnung ins Gefühlschaos. Mit Expertise aus der Verhaltens- und Tiefenpsychologie und ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Ihr findet den Podcast bei ARD Sounds und überall da, wo ihr sonst gerne eure Podcasts hört. Den Link dazu gibt's in unseren Shownotes. Bis dahin, habt eine gute Zeit, lasst es euch schmecken und bleibt gesund. Ciao.